Nathalie. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon: Fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Aber Jesus sagte zu Simon: Fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus.
Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du heute Abend auch durch dein Wort zu uns reden möchtest. Wir möchten dir danken, dass du hier bist. Wir möchten dir danken, dass du unsere Gebete hörst, dass du unsere Herzen siehst, Herr, wo sie beschwert sind und auch da, wo sie frei sind und wo sie offen sind, Herr. Wir danken dir, dass du mit jedem heute Abend von uns reden möchtest. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns die Augen öffnest und die Ohren für das, was jeder von uns hören soll. Amen. Wir kennen die Geschichte vom wunderbaren Fischzug des Petrus, wie es in manchen Übersetzungen überschrieben ist. Und das war natürlich auch was ganz Besonderes. Das sieht man aus verschiedenen Versen, kann man das rauslesen. Die Frage ist allerdings, war das wirklich der Fischzug des Petrus? Hat der Petrus diese Fische gefangen? Ich las oder eine Geschichte wird erzählt von einem Priester, der den ganzen Tag an einem See gefischt hatte und hat den ganzen Tag nichts gefangen. Und dann mit leeren Händen ging er dann abends am Markt vorbei und sagte zum Bestellten, suchte sich drei fette Fische aus. Dann sagte er zu dem Marktverkäufer: Bevor du die einwickelst, wirf sie mir einzeln zu. Auf diese Weise kann ich dem Monsignore sagen, dass ich sie gefangen habe und habe trotzdem die Wahrheit gesagt. Der Fischzug des Petrus. Hatte Petrus wirklich die Fische gefangen oder hatte sie Gott ihm ins Netz geschickt? Wahrscheinlich war es eine Gemeinschaftsarbeit. Die Netze, die haben sich nicht von alleine ins Wasser gesenkt, da war der Petrus, aber der Petrus wusste sehr wohl, war ein erfahrener Fischer, der wusste sehr wohl, dass da eigentlich nichts zu holen war. Sie hatten sich die ganze Nacht bemüht. Sie hatten da gefangen, wo man am See Genezareth Fische fängt, da wo das Wasser nicht so tief ist, sondern eher flach. Und dann sagt Jesus zu ihm, er soll in die Mitte des Sees gehen, fahren und soll seine Netze da in der Tiefe auswerfen. Petrus ist jetzt dabei, seine Netze in Ordnung zu bringen. Jesus, haben wir gesehen, Jesus steht da und belehrt das Volk. Und die Menge nimmt wohl so zu, dass er, wenn er nichts unternommen hätte, bald mit den Füßen im Wasser gestanden hätte. Und deswegen sieht er die Boote und bittet den Petrus, einen der Besitzer, einen der Fischer, ihn ein bisschen vom Strand wegzufahren. Und fand ich schon interessant, obwohl Jesus ja, er sprach ja zur Menge des Volkes, obwohl er die Menge des Volkes im Auge hatte, hatte er auch den Petrus im Auge. Irgendwo wird er gewesen sein, ich vermute mal nicht gerade vor der Menge, so als Blickfang, sondern vielleicht ein bisschen abseits. Aber doch so, dass man merkte, der gehört zu dem Boot, den kann ich fragen. Und er reinigte seine, war bei der Arbeit, reinigte die Netze, hatte aber wahrscheinlich auch die Predigt von Jesus mitgehört, weil er eben da in der Nähe war. Und Jesus hatte ihn nicht übersehen. Und das zeigt uns die ganze Bibel. Zeigt uns die ganze Bibel, dass Jesus niemanden übersieht. Im Psalm 139 heißt es, wo sollte ich mich verstecken vor dir? Wenn ich bis ans äußerste Ende der Welt fliehen würde, du wärst da. Wenn ich bis in die Tiefen des Meeres fliehen würde oder mich verstecken würde, du wärst da. Egal wo ich hingehe, selbst wenn ich mich bei den Toten betten würde, du wärst da, du würdest mich sehen. Jesus hat immer den Einzelnen im Auge. Und wisst ihr, das kann uns, das sollte uns, das darf uns erfreuen, dass wir wissen, Jesus hat heute Abend gerade dich und mich, er hat uns im Auge. Keiner von uns hat heute den gleichen Tag gehabt. Okay, alle hatten Mittwoch, aber jeder hat andere Erfahrungen gehabt. Der eine hat gute, der andere hat schlechte, der eine der ist froh, dass er heute Abend hier ist und hat ein freies Herz und der andere, der muss sich hart konzentrieren, um überhaupt bei der Sache zu sein. Und Jesus sieht jeden Einzelnen von uns und jedem Einzelnen von uns kann und will er begegnen. Und das ist gut, wenn man das so weiß. Jesus hat uns im Blick und er kann auf jeden von uns reagieren. Das ist sogar irgendwo positiv, wenn es auch manchmal vielleicht einen positiv peinlichen Effekt hat. Stellt euch mal vor, Jesus sieht jeden von uns zu jeder Zeit. Das heißt also, Jesus guckt uns auch zu, wenn wir sündigen. Ist vielleicht ein ganz hilfreicher Gedanke, wenn wir vor der Frage stehen. Ich meine, manchmal kommt das ja so spontan, da fragt man sich gar nicht erst. Aber wenn man vor einer Entscheidung steht, mache ich das jetzt so, mache ich das so, so ist richtig, so ist falsch. Und wir machen uns bewusst, Jesus sieht jeden Einzelnen von uns. Er guckt vom Himmel runter, guckt genau, was sein Kind macht, weiß genau, was sein Kind bewegt, was unsere Gedanken sind. Und vielleicht hilft uns das manchmal, die richtige Entscheidung zu treffen. Gut, nachdem er mit der Predigt fertig ist, sagt er zum Petrus, er soll rausfahren und fischen. Jesus weiß genau, was Petrus bedurfte oder was er, wo er in der Nacht vorher versagt hatte. Ihm fehlten die Fische. Und er wusste, tagsüber ist da nichts zu holen. Er hatte Facharbeiterwissen, er hatte Fachwissen. Warum fährt Petrus trotzdem raus? Das ist genau der Satz. Petrus sagt, erklärt, wir haben die ganze Nacht gefischt, haben nichts gefangen. Aber dann sagt er, auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Also nicht auf gut Glück, auch nicht, um Jesus keine Blöße zu geben, sondern auf dein Wort hin, sagt er. Und das Ergebnis davon ist absolut übernatürlich. Nicht nur, dass sie gefangen haben in einer Zeit, in der man nichts fängt, an einem Ort, an dem man nichts fängt, sondern Petrus fängt so viele Fische mit seinem Boot, dass zwei Boote die Fische nicht fassen können. Und das ist ein Wunder. Und für uns kommt da die Erkenntnis bei raus, dass es immer das Beste ist, nach seinem Wort zu handeln. Immer das Beste, Herr, ich verstehe das nicht. Herr, ich weiß nicht, warum du das von mir verlangst, aber es steht in deinem Wort und auf dein Wort hin will ich gehorsam sein. Und dann kommt das dabei raus, was bei Petrus rauskam. Herr, ich bin voller Bitterkeit, aber auf dein Wort hin will ich vergeben. Herr, ich bin voller Sorgen, aber auf dein Wort hin will ich die Sorgen dir abgeben. Herr, ich weiß nicht, wie ich mir entscheiden soll, ob A oder B oder C. Aber auf dein Wort hin will ich dich um Weisheit bitten und um deine Führung bitten. Und du wirst mich führen. Dein Wort sagt es, dein Wort verspricht es. Ich denke, da ist eine gute Lektion, die wir heute Abend mitnehmen können, die wir anwenden können auf viele Bereiche unseres Lebens. Es ist immer das Beste, den Worten Jesu zu folgen, auch wenn sie, wie bei Petrus, Arbeit kosten und Kraft kosten. Aber es hat sich gelohnt für ihn. Das Resultat war überwältigend. Und das ganze Paket zusammen, Begegnung mit Jesus, er fährt ihn raus, er hat Kontakt mit ihm, er auf sein Wort hin wirft er dann das Netz aus und so weiter. Das ganze Paket zusammen macht Petrus zum Jünger. Wir kennen die Geschichte gut. Bei einigen ist es eine Predigt, die einen zum Jünger macht. Viele sind durch eine Predigt, durch eine Bibelstunde, durch einen Hauskreis, durch Lehre zum Glauben gekommen. Ich bin durch eine Andacht zum Glauben gekommen. Bei anderen ist es ein Gespräch. Die reden mit jemandem, sie reden über das Evangelium und entscheiden sich, Jesus nachzufolgen. Bei anderen ist es ein Buch. Bei Petrus ist es ein Wunder. Aber nicht nur das Wunder, sondern das kommt als ganzes Paket. Er hatte ja auch die Predigt Jesu gehört, vor dem Wunder. Und dann beides zusammen, die Predigt und das Wunder, und beim Petrus geht das Licht an. Nicht nur bei ihm, da sind noch zwei andere, die erwähnt werden, Jakobus und Johannes. Und die waren in der Nähe, die haben ihm dann geholfen. Und alle kamen überein, das ist jemand besonders. In Vers 9 heißt es, ein heiliger Schrecken kam über sie. Über das, was Jesus an Petrus oder durch Petrus getan hat, ein heiliger Schrecken. Was Jesus an uns tut und was Jesus durch uns an anderen tut oder durch uns tut, hat Auswirkungen auf andere. Das, was Jesus durch den Petrus tun konnte, weil der Petrus sagt, auf dein Wort hin tue ich das, was du mir sagst, hatte Auswirkungen auf Jakobus und Johannes. Finde ich auch ein cooler Gedanke aus Gottes Wort. Wenn wir das tun, was der Herr uns sagt, auch wenn wir es nicht verstehen, wenn wir wissen, das ist das, was der Herr will, entweder weil er es mir gesagt hat oder deutlich gemacht hat oder weil es klar in seinem Wort steht, das ist das, was der Herr will und ich tue es, dann ist das ein Zeugnis für andere auf Jesus hin. So war es bei Petrus, bei Jakobus und Johannes. So, und jetzt ruft der Herr den Petrus in die Nachfolge. Das bedeutet, er ruft ihn in die Lehre, denn er sagt, von nun an sollst du Menschen fischen. Und Petrus hatte noch keine Menschen gefischt, der wusste nicht, wie das ging. Man kann sich vielleicht sogar fragen, wusste er überhaupt, was Jesus meinte? Aber er wurde in die Lehre zu Jesus genommen, Lehre zum Menschenfischer. Und das ist kein Spezialjob für einen Petrus, das ist ein Job für jeden, den Jesus in die Nachfolge ruft. Wenn du sagst, ja, ich bin Gottes Kind, ich folge Jesus nach, ich gehöre ihm und ich bin Jünger, dann hat er dich in die Lehre genommen zum Menschenfischer. Und da sagt der eine oder andere, ja, ich bin aber kein Evangelist, ich bin kein Billy Graham, ich bin kein was auch immer, ich habe nicht die Gabe eines Evangelisten. Müssen wir auch gar nicht haben. Menschenfischer sind nicht nur Evangelisten, sind Menschenfischer, sondern jeder Jünger soll ein Licht sein, soll Salz sein in der Welt, und das macht uns zum Menschenfischer. Einfach dadurch, dass wir sagen, ja Herr, ich will nach deinem Wort leben, und Johannes und Jakobus schließen sich an. Jesus will uns zu Menschenfischern machen. Und der Petrus hat diese, das sind so tolle Worte, die da stehen, wo er sagt, Herr, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Möglicherweise hatte Jesus vorher darüber geredet. Kann natürlich sein, weil Petrus ja wahrscheinlich mitgehört hat. Aber ich glaube, dass diese Worte Jesu, die so menschlich gesprochen so unvernünftig waren und dann so ein übernatürliches Resultat erzeugten, dass diese Worte Jesu dem Petrus einfach die Augen geöffnet haben, und er hat gemerkt, das ist ein heiliger Mensch, das ist ein, jemand besonders. Und ich bin nicht jemand besonders, ich bin ein sündiger Mensch. Kurz noch zu Lukas 5, Vers 11, da heißt es, und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Sie brachten alles in Ordnung. Sie war also keine Hals-über-Kopf-Flucht, sondern sie brachten die Schiffe ans Land, brachten alles in Ordnung, dann verließen sie alles und folgten ihm. So, meine Frage, was bedeutete das für Petrus, für Jakobus und Johannes, wenn es hier heißt, sie verließen alles und folgten ihm nach? Was haben sie verlassen? Sie haben die Familie verlassen. Hatten die Familie? Petrus hat eine Frau, ganz genau. Letzte oder vorletzte Woche haben wir gehört, dass die Schwiegermutter des Petrus geheilt wurde. Wir wissen, dass Petrus verheiratet war, richtig. Und was ist mit Jakobus und Johannes? Sie hatten zumindest Eltern. Einmal wird der Vater von ihnen genannt, richtig. Gut, Familie haben sie verlassen. Haben sie noch was verlassen? Sie haben ihren Arbeitsplatz aufgegeben, richtig, um Jesus nachzufolgen. Ja, genau. Was haben Sie sonst noch verlassen? Ihren Heimatort, richtig. Sie gehörten dann zu den 12, die 3 Jahre lang Jesus nachgefolgt sind. Gut. Sie haben Vater aufgegeben, sie haben oder Familie aufgegeben, sie haben Netze aufgegeben, ihre Arbeit, sie haben ihren irgendwo auch, zumindest zum Teil, ihren Besitz aufgegeben, sie haben geregeltes Leben aufgegeben. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, so richtig geregelt war das Leben von Jesus nicht. Er ist rumgezogen von Galiläa nach Judäa und wieder zurück nach Galiläa und dann nach Judäa und dann hat er sich hier und dort aufgehalten und hat hier und dort Leute besucht, da war jeden Tag irgendwie was anders. Das war nicht so geplant wie das Leben von einem Fischer. Gut. Es bedeutete auch, dass sie lernten, mit Jesus Schmach zu leiden. Ist uns doch klar, ne? Jesus war nicht von allen beliebt. Und da waren etliche, die wollten ihn ihm an den Kragen. Da waren andere, die haben wir durchgenommen in Nazareth, die wollten ihn sogar umbringen. Sehr oft haben sie ihn mit Fangfragen belästigt. Es war immer wieder, neben all den Leuten, die ihm nachfolgten und die erstaunt waren und ihn mochten, waren auch immer wieder die, die ihn nicht mochten. Und die Jünger lernten in dieser Zeit der Nachfolge, wo sie alles aufgegeben hatten, das eine hatten sie aufgegeben, mit Jesus Schmach zu leiden, hatten sie mit ihrer Jüngerschaft dazugenommen. Das kam einfach mit. Auch, dass man zusammengewürfelt war mit Leuten, die man gar nicht so normalerweise als Freunde sich ausgesucht hätte. Ne? Denkt zum Beispiel mal an die Zöllner, an den Matthäus, der ja dabei war, der ja Zöllner war, und dann an den Simon, den Zeloten, der ein Rebell war, der gegen die Römer gemotzt hatte und gemeutert hatte. Und die beiden waren jetzt beide berufen, in der Nachfolge Jesu miteinander auszukommen. Also, was weiß ich, was die anderen Leute alle für Berufe hatten, aber nicht jeder war Fischer. Und die 4 Fischer, die wir kennen, Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, die waren auf der einen Seite und die waren ja oft mit Jesus auch irgendwo in einem Schiff. Und dann gab es da Leute, die waren praktisch mit dem Festland verknüpft. Und da gab es sicherlich Reibereien. Von manchen lesen wir sogar. Gut. Wenn wir jetzt über die 3 nachgedacht haben, was bedeutet es für uns, alles zu verlassen und Jesus nachzufolgen? Lass mich anders fragen. Was kann es für uns bedeuten, Jesus nachzufolgen und alles zu verlassen?
Ein Vorbild für
ein vorteilhaftes Leben führen, ja. Können wir das vielleicht so eingrenzen, ein vorteilhaftes Leben in den Augen der Welt führen? Ne? Denn wenn wir ja Jesus nachfolgen, dann würden wir ja nicht sagen, wir sind benachteiligt. Wir sind in den Augen der Welt benachteiligt, definitiv. Aber wir sind ja nicht benachteiligt, wenn wir... Richtig. Angenehmes Leben führen, das kann es kosten, richtig. Was noch?
Im Endeffekt alles das, was Petrus auch verlassen musste.
Okay, was nämlich wäre?
Familie, in der Arbeit, in der man ist, sein Zuhause.
Okay, Familie, sein Zuhause, je nachdem, wo der Herr einen hinsendet. Kann es sein, dass wir irgendwo anders hingehen? Da denken wir an den Arne aus Siegen, der vor etlichen Jahren nach Rostock gegangen ist, um da eine neue Gemeinde zu gründen, und da sind etliche mitgezogen. Die wohnen, haben Verwandte, sind aufgewachsen, haben gewohnt hier im Siegerland oder in der Umgebung und wohnen jetzt in Rostock. Ist ja nicht um die Ecke. Beruf aufgegeben, Familie aufgegeben, Mitgliedschaften vielleicht. Vielleicht... Es kann durchaus sein, dass der Herr sagt, hier, folge mir nach, und er legt uns irgendetwas aufs Herz, was in Konflikt steht mit irgendeiner anderen Sache, die wir bisher getan haben. Oder eine Lieblingssendung. Wie komme ich da drauf? Da komme ich drauf, weil mir vor vielen, vielen Jahren mal jemand gesagt hat, ja, ich weiß, ich sollte ja eigentlich auch zum Gebetstreffen gehen, aber da kommt immer meine Kochsendung. Also ich will jetzt nicht sagen, jeder muss zum Gebetstreffen kommen und darf keine Kochsendung gucken, aber es kann sein, wenn der Herr, und das merkt man, Leute, wenn der Geist Gottes an einem nagt und bei einem anklopft und einen drängt und man merkt, ich stehe hier gegen irgendein Drängen, dann weiß ich, das ist ein Drängen, das kommt vom Heiligen Geist. Und dann kann es sein, dass ich irgendwas aufgeben muss. Die Frage ist natürlich, will ich das überhaupt? Ne? Die Frage ist die wir uns dann stellen mussten. Die kann nur jeder für sich selbst beantworten. Will ich überhaupt dieses, bin ich bereit, dieses oder jenes aufzugeben? Vielleicht hilft es sich, eine Frage zu stellen, die der Text hier gar nicht beantwortet. Was denkt ihr, hat der Petrus jemals bereut, alles verlassen zu haben und bei Jesus in die Lehre gegangen zu sein?
Ja, vielleicht mal einen kurzen Moment, als er vielleicht noch nicht gedacht hat, oder wie er nicht verstanden hat, dass Jesus wirklich
okay, finde ich sehr legitim den Gedanken, dass manchmal so stoßartig Fragen aufgekommen sind. Da kommen die Römer oder die Soldaten, kommen in den Garten Gethsemane und Petrus kann es nicht fassen und schlägt da einem das Ohr ab, dann als er ihn verleugnet hat. Ich meine, das war ja schon, es sah ja aus wie der Anfang vom Ende, ne? War es natürlich nicht. Aber war der Anfang vom Höhepunkt, wofür Jesus gekommen war. Aber vielleicht sind da so Momente gekommen, oder auch als die 3 Tage, wo Jesus im Grab war, wo er sich vielleicht gefragt hat, haben wir jetzt alles aufgegeben für etwas Nutzloses? Aber wie war es denn dann, als es weiterging? Nach der Auferstehung, ich meine, auch nach der Auferstehung war es ja nicht einfach. Er war mal im Knast, er wurde mal geschlagen, er war mehrmals im Knast. Einmal ist er in Sünde gefallen, da hat er geheuchelt, wurde zurechtgewiesen öffentlich. Aber so, wenn man sagt, okay, am Schluss ist er der Überlieferung nach gekreuzigt worden. Als er Petrus über sein Leben zurückblickte, mit allen Höhen und Tiefen, Was denkt ihr? Hat er dann vielleicht es doch bereut, nicht Fischer geblieben zu sein, ruhiges Leben geführt zu haben? Die Schwierigkeiten, denen konnte er nicht aus dem Weg gehen. Den können wir auch als Jünger Jesu nicht aus dem Weg gehen. Aber bereut hat er es sicherlich nicht. Wenn man seine Briefe liest, wo er den Fremdlingen schreibt, hier, Leute, wir sind nicht durch das Kostbarste auf Erden, durch Silber oder Gold erkauft, sondern durch das ewig gültige Blut des Lammes. Da merkt man, wie fasziniert der Petrus ist von dem, was der Herr ihn gelehrt hat und was seine Lehre dann auch ist. Gut, in den letzten Versen von dem Videoclip ging es nochmal um die Heilung von einem Aussätzigen. Das heißt, ging es eigentlich nicht, haben wir nicht gesehen. Gut, aber da heißt es in Vers 12, es begab sich, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz, und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht, bat ihn und sprach, Herr, wenn du es willst, so kannst du mich heilen. Da war also ein Mann, hier heißt es voll Aussatz, da war ein Mann, der war im fortgeschrittenen Stadium des Aussatzes. Und er weiß, dass Jesus helfen kann. Woher das wusste, wissen wir nicht. Hat sich rumgesprochen, hat sich ja überall rumgesprochen, wo Jesus gelehrt und gewirkt hat. Und er weiß, dass Jesus kann. Und da sind wir nicht so, unterschiedlich. Auch wir wissen, dass Jesus kann. Jeder von uns hier weiß, Jesus kann. Wir wissen nicht immer, ob er will. Ob das in seinem Plan ist, ob das das Beste ist, was wir für das Beste halten. Und der Mann wusste es auch nicht. Deswegen sagt der Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Und darum betet der Kranke. Wenn du willst. Und das ist immer eine gute Einstellung, so zu beten, wenn du willst. Denn wir manches Mal dann, also mir geht es zumindest so und ich habe den Eindruck, anderen auch, manchmal dann denken wir wissen, was Jesus will. Und wir wissen es nicht. Und deswegen sagt der Herr, wenn du willst. Der Petrus zum Beispiel, auf dem Berg der Verklärung, Matthäus 17. Der Petrus hat sicherlich gedacht, boah, das ist Himmel auf Erden, das muss nach Gottes Willen sein, wenn wir hier Hütten bauen. Eine für Mose, eine für Elia, eine für Jesus. Und wir drei, Petrus, Jakobus und Johannes, wir schlafen draußen. Aber das ist ein Stück Himmel auf Erden. Und er sagt, wenn du willst. Und Jesus wollte nicht. Das war nicht dran. Manche unserer Gebete haben eine Verheißung. Dann können wir uns auf die Verheißung berufen. Dann wissen wir, was Gott will. Wem Weisheit mangelt, der bitte. Und es wird ihm gegeben werden, sagt Jakobus 1, Vers 5, glaube ich. Da haben wir eine Verheißung. Und das ist gut, das tut uns selber gut. Und es ist einfach gut, wenn wir dem Herrn sein Wort vorhalten im Gebet. Wenn wir uns auf Verheißungen berufen. Herr, du hast gesagt. Aber eben nicht immer wissen wir, was Gott will. Und dann dürfen wir sagen, Herr, wenn du willst. Es ist ja auch eine Unterordnung unter Gott. Und selbst Jesus hat in Lukas 22 gebetet, als er im Garten Gethsemane war, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Lass uns, wenn wir beten, lass uns in dem Wissen zu Gott kommen, dass Jesus kann, er kann alles. Er kann alles. Und dann lasst uns beten und lasst uns Verheißungen im Wort Gottes auch im Gebet ruhig zitieren, das ist gar nicht falsch. Und lasst uns trotzdem mit Demut vor Gottes Thron kommen. Herr, dein Wille geschehe. Und hier in dem Fall von dem Aussätzigen, da will Jesus. Er berührt, das finde ich auch so faszinierend. Die Aussätzigen, die mussten ja Abstand halten. Und die Aussätzigen, die durften ja nicht berührt werden. Und dieser Aussätzige, entweder ist Jesus auf ihn zugegangen, nachdem er gerufen hatte, oder er war tatsächlich bis zu Jesus gekommen und Jesus berührt ihn. Ich will den Text gerade mal lesen. Das ist Lukas 5, 12 bis 16. Er fiel auf sein Angesicht, bat ihn und sprach: Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Da streckte er die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er befahl ihm, es niemand zu sagen. Geh vielmehr hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose befohlen hat, ihn zum Zeugnis. Aber die Kunde von ihm breitete sich desto mehr aus, und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Jesus berührt den Unreinen als Reiner, Jesus der Reine. Oder da stellt sich dann die Frage, wie ist das? Wird er nicht dann unrein? Wird nicht der Heilige unrein, wenn er einen Unreinen berührt? Ist nicht so. Der Gesunde wird nicht krank, wenn Jesus ihn anrührt. Den Kranken. Der Kranke wird gesund. Der Unreine wird rein. Der Aussätzige wird rein. Was für ein Segen, wenn Menschen von Jesus berührt werden. Was für ein Segen, wenn der Herr uns berührt. Das kann auf der großen Bühne sein, dass jemand, der krank ist, gesund wird. Es kann auf der kleinen Bühne sein, dass jemand, der traurig ist, froh wird. Dass jemand, der schwach ist, stark wird. Es ist ein Segen, wenn Menschen von Jesus berührt werden. Aber manchmal, dann heilt Jesus nicht. Nicht, weil er nicht könnte, der Aussätzige sagt auch, du kannst, wenn du willst, sondern weil es nicht in seinem Plan ist. Da hat Jesus höhere Pläne. Wir haben Beispiele dafür in der Bibel, von den Großen der Bibel, der Paulus. Paulus hatte irgendeine Krankheit. Dreimal hat er Gott gebeten, die von ihm zu nehmen. Dann hat Gott gesagt, nee, lass dir an meiner Gnade genügen. Und in seiner Schwachheit war Paulus dann, die hat dazu beigetragen, dass er besonders stark war, dass Gott ihn mehr benutzen könnte, als wenn er ihn geheilt hätte. Der Timotheus wurde nicht geheilt, sondern er sollte ein bisschen Wein trinken um seines Magens willen. Der Epaphroditus, als er den Paulus besuchte im Gefängnis, der wurde so krank, dass der Paulus dachte, er würde sterben. Da hat der Herr auch nicht, zumindest nicht spontan geheilt. Ich las von einer Frau in Indien, die sogar Aussatz kriegte, bevor sie dann, zunächst wurde sie zumindest nicht geheilt, und zwar, weil Gott höhere Ziele hatte. Er heilte sie nicht, er ließ sie krank werden, könnte man fast meinen. Pioniermissionarin Mary Read war das, die arbeitete in Indien, besuchte unter anderem und arbeitete in einer Leprakolonie. Und sie war tief bewegt von der Not der Menschen dort, von der Not der Leprakranken. Und später erkrankte sie selbst. Und dann entschied sie sich, in dieser Leprakolonie unter den Aussätzigen zu arbeiten und dort Jesus zu bezeugen. Was der Herr gebraucht hat, weil sie konnte den Leuten bezeugen, dass sie deren Schmerzen und deren Not am eigenen aus erster Hand kannte. Und diese Mary wurde Leiterin der Leprakolonie, die sie früher nur besucht hatte. Und in den folgenden Jahren wurden Kranke gerettet, also geistlich gerettet, und es entstand eine Gemeinde. Da hat der Herr nicht, zumindest zunächst, nicht geheilt, sondern hat die Krankheit benutzt, um diese Frau, der Frau dort einen Dienst zu geben. Gut, lasst uns den zweiten Teil anschauen, die Verse 17 bis 39. Die nehmen wir heute Abend nicht ganz durch, aber wir gucken uns den Video ganz an.
Als Als Jesus eines Tages Gottes Botschaft erklärte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie waren aus allen Orten Galiläas und Judäas und sogar aus Jerusalem gekommen. Der Herr gab Jesus die Kraft, Kranke zu heilen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Trage. Sie versuchten, den Kranken ins Haus zu bringen und ihn vor Jesus niederzulegen. Aber sie kamen an den vielen Menschen nicht vorbei. Kurz entschlossen stiegen sie auf das Dach und deckten einige Ziegel ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Mann auf seiner Trage hinunter. Genau vor Jesus. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Deine Sünden sind dir vergeben. Was bildet sich dieser Mensch eigentlich ein? Entrüsteten sich da die Schriftgelehrten und Pharisäer. Das ist Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte: Wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf: Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Stand der Mann vor aller Augen auf, nahm die Trage, auf der er gelegen hatte, ging nach Hause und dankte dabei Gott. Alle waren fassungslos und lobten Gott. Voll Ehrfurcht riefen sie: Wir haben heute Unglaubliches gesehen. Als Jesus weiterzog, sah er den Zolleinnehmer Levi am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf: Komm, folge mir nach. Ohne zu zögern verließ Levi alles und ging mit ihm. Kurz darauf gab er für Jesus in seinem Haus ein großes Fest und lud dazu viele Zolleinnehmer und andere Menschen mit schlechtem Ruf ein. Jesus und die Jünger aßen mit ihnen zusammen. Da empörten sich die Pharisäer und vor allem die Schriftgelehrten unter ihnen. Weshalb gebt ihr euch mit solchen Sündern und Betrügern ab? Sagten sie zu den Jüngern. Jesus antwortete ihnen: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Wieder einmal kamen einige Leute zu Jesus und stellten ihm eine Frage. Die Jünger von Johannes dem Täufer fasten und beten regelmäßig und die Jünger der Pharisäer halten es auch so. Warum aber essen und trinken deine Jünger, ohne sich um die Fastentage zu kümmern? Da antwortete Jesus: Wollt ihr etwa die Hochzeitsgäste fasten lassen, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Noch mit einem anderen Beispiel ging er auf ihre Frage ein. Niemand schneidet ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid, um damit ein altes zu flicken. Nicht nur, dass es um das neue Kleid zu schade wäre, sondern der neue Flicken passt auch gar nicht zum alten Kleid. Ebenso füllt niemand jungen, gärenden Wein in alte, brüchige Schläuche, sonst bringt er sie zum Platzen. Dann läuft der Wein aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Wer aber alten Wein trinkt, der will vom jungen Wein nichts wissen. Der alte ist besser, wird er sagen. Als Jesus eines Tages Gottes Botschaft erklärte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie waren aus allen Orten Galiläas und Judäas und sogar aus Jerusalem gekommen. Der Herr gab Jesus die Kraft, Kranke zu heilen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Trage. Sie versuchten, den Kranken ins Haus zu bringen und ihn vor Jesus niederzulegen. Aber sie kamen an den vielen Menschen nicht vorbei. Kurz entschlossen stiegen sie auf das Dach und deckten einige Ziegel ab.
Ich glaube, da können wir hier stoppen. Scheint eine Schleife zu sein. So, wir haben hier drei einzelne Berichte im Rest von dem Kapitel. Einmal die Heilung des Gelähmten, dann die Berufung des Levi und dann die Frage nach dem Fasten. Und eigentlich sind alle diese drei Episoden im Leben Jesus sind bekannt. Da haben wir schon alle Predigten drüber gehört. Und in diesen drei Episoden, da finden wir verschiedene Menschengruppen. Und da möchte ich heute Abend drauf eingehen. Die erste Gruppe ist die Gruppe, zu der der Gelähmte gehört. Der konnte gar nichts mehr. Da haben wir gesehen, der wurde getragen, der wurde runtergelassen, der konnte gar nichts mehr. Der war 100% abhängig von Hilfe von außen. Und die zweite Gruppe sind die Freunde. Die Freunde sind Menschen, die ihn hergetragen haben, die waren voller Barmherzigkeit und sie haben ihrem Freund geholfen. Dann die dritte Gruppe war die Menge derer, die zwar behaupteten, sie wollten Jesus hören, die waren in seiner Nähe, die füllten das Haus, aber sie versperrten den Eingang. Die machten es für andere, die Jesus dringend nötig hatte, unmöglich, zu ihm zu kommen. Und die vierte Gruppe war dann die allgemeinen, die allgegenwärtigen Nörgler und Kritiker, die immer um Jesus herum waren. Und die waren so viel von sich überzeugt, dass sie die Lehre und die Wunder Jesu überhaupt nicht erfassen konnten in ihren verhärteten Herzen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, zu welcher Personengruppe würde ich gehören? Zu welcher Personengruppe möchte ich gehören? Zuerst ist da der Gelähmte. Der Gelähmte ist absolut hilflos, von anderen abhängig, der konnte gar nichts mehr. Der konnte nur warten, dass sich irgendjemand um ihn kümmern würde und irgendjemand sich seiner Not annehmen würde. Der konnte sich helfen lassen. Der hatte aber zwei Nöte. Das eine war eine gefühlte Not. Er konnte nicht gehen, konnte sich nicht mehr bewegen. Er konnte nichts mehr. Das war die Not, die er fühlte, die er spürte. Und dann hatte er eine wirkliche Not, eine noch größere Not, und das war seine Sünde. Krankheit und Sünde. Und in dem Bericht später lesen wir ja, und haben wir auch gesehen, dass Jesus die Herzen der Pharisäer erkannt hat, gelesen hat. Er sah, was da drin war, was sie dachten. Und so als der Gelähmte zu Jesus runtergelassen wurde, da sah er auch, er kannte das Herz dieses Gelähmten. Und er wusste, dass dieser Mann mit seinen Sünden kämpfte. Und deshalb kümmert er sich zuerst um die reale Not dieses Mannes und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und danach, praktisch als Zeichen seiner Vollmacht zu vergeben, heilt er ihn. Das ist ein Mensch, der ist hilfsbedürftig, kann sich selbst nichts tun, nichts Gutes tun. Und er wird zu Jesus gebracht, sündig und krank. Und nach der Begegnung mit Jesus geht er nach Hause. Ohne Hilfe, sündlos und gesund. Das ist eine Begegnung mit Jesus. Und die Begegnung, auch wenn wir gläubig sind, das sind die Begegnungen mit Jesus, die auch wir brauchen. Wenn wir hilfsbedürftig zu ihm kommen, wenn wir mit Sünde zu ihm kommen, wenn wir krank und sei es im Herzen krank zu ihm kommen und dann eine Begegnung mit ihm haben und er lässt uns geheilt nach Hause gehen. Gut, das ist der eine. Das ist der Gelähmte. Und dann ist da die andere Gruppe, noch eine Gruppe, zu der ich auch gehören möchte. Ich möchte zu der Gruppe der Gelähmten gehören, die die Begegnung mit Jesus haben und alles wird gut. Da gibt es noch eine andere Gruppe, zu der ich gehören möchte. Das ist die Gruppe derer, die ihn gebracht haben, die vier Freunde. Was würdet ihr sagen, was charakterisiert die vier Freunde? Was ist vorbildlich an ihnen? Ihr Glaube ist vorbildlich, richtig. Der Einsatz für den Freund, definitiv. Bitte? Mut, okay, ja, definitiv. War ja nicht ihr Haus, ne, wo sie das Dach abgedeckt haben.
Zielstrebigkeit,
jawohl. Da sehen wir also schon einige richtig positive Dinge in dieser Gruppe von Leuten. Sie sind voll Barmherzigkeit, sie scheuen keine Mühe und keine Kosten offensichtlich. Also irgendeiner muss das Dach ja wieder repariert haben. Vielleicht hat es der Geheilte dann freiwillig gemacht, wer weiß. Sie scheuen sich nicht, ihrem Freund zu helfen. Sie setzen ihre Kraft ein. Sie setzen ihre Zeit ein. Möglicherweise ihre Finanzen. Sie setzen ihren Glauben ein. Jesus sah ihren Glauben. Das finde ich faszinierend. Ne? Also ich will jetzt nicht wieder in das Thema Heilung gehen, aber es ist plural da. Es steht da nicht, Jesus sah seinen Glauben, den Glauben des Kranken. Er sah ihren Glauben, die ihn gebracht haben. Und er rührt den Kranken an. Und das sind ja nicht die Einzigen, die in dieser Weise Vorbilder sind. Da ist der barmherzige Samariter zum Beispiel. Ist ja ein ganz ähnlicher Fall. Scheute keine Mühe, scheute keine Kosten, scheute keine Gefahr. Er half. Ich würde sogar sagen, die Frau am Jakobsbrunnen, die Jesus kennenlernte und dann in ihr Dorf zurückging und sagte, hey, kommt, da draußen am Brunnen ist einer, ob das nicht der verheißene Messias ist. Viele, die ihre Kranken zu Jesus bringen. Auch die vier Freunde heute Abend ist ein Sinnvorbild für uns. Wem durch Jesus geholfen wurde, der darf anderen helfen, der darf auf andere zugehen und darf ihnen helfen. Diejenigen, deren Sünde von Jesus vergeben wurde, und ich denke, da gehören wir alle zu. Wenn unsere Schuld von Jesus vergeben wurde, dann dürfen wir andere Sünder an die Hand nehmen, dürfen sie zu Jesus bringen, dass sie das Gleiche erfahren. Wer Jesu Heilung erfahren hat, sei es am Leib, an der Seele oder am Geist, der darf andere Kranke nehmen und darf sie zu Jesus führen, dass sie geheilt werden. Auch zu der zweiten Gruppe, zu der Gruppe der vier Freunde, möchte ich mich gerne einreihen, würde ich gerne zugehören. Wie groß muss deren Freude gewesen sein, als die da durch das Loch im Dach guckten und sahen, es hat sich alles gelohnt, der Kranke wurde gesund. Dann die dritte Gruppe in der Menge, die dritte Gruppe ist die Menge. Und seht ihr, manchmal ist es gut, in der Menge zu sein, manchmal ist es schön, in der Menge zu sein. In der Menge wird man nicht so gefordert, man fällt nicht so auf, man kann sich eher verstecken, es wird nicht so schnell persönlich. Jemand hat mir erzählt, eine gute Bekannte, die in Siegen, die aus der Kirche kam und dann, nachdem ihr Mann starb, ging sie nach Siegen in die Gemeinde und sie sagte, das war einfach so, so heilsam für mein Herz. Ich konnte mich da einfach hinsetzen, da waren so viele Leute, ich konnte irgendwo hinter einem Pfosten sitzen, wenn ich heulen musste, konnte ich heulen und es fiel gar nicht groß auf. Das ist natürlich... Im kleinen Kreis ist das auffälliger. Menge hat schon manchmal Vorteile, ist angenehm. Aber was den Glauben angeht, da ist es nicht immer unbedingt gut, mit der Menge zu sein. Jesus sagt in Matthäus 7, dass die Menge auf dem falschen Weg ist. dass die Menge auf dem Weg ins Verderben ist. In Lukas 5, da haben wir auch die Menge. Nicht in Lukas, aber in den anderen Evangelien wird von der Tempelreinigung wird die beschrieben. Und wisst ihr, wo die Händler und die Wucherer waren? Die stellten ihre Stände auf im Vorhof der Heiden. Der Vorhof der Heiden war der Platz, der designiert war, dass dort gläubige Heiden, die zum Judentum übergetreten waren, hingehen konnten, konnten an den Opfern teilnehmen, an den Gottesdiensten, an den Festlichkeiten. Ja, und der Platz war jetzt besetzt von der Menge, von denen, die Geld machen wollten. Und der Vorhof der Heiden wurde missbraucht. War wieder so eine Menge. Und hier in Lukas 5 haben wir eine Menge, die zwar behauptete, sie wollten von Jesus hören, aber die anderen den Weg versperrten. Die ließen die vier Freunde mit dem Kranken nicht zur Tür rein. Warum möge der Herr uns davor bewahren, eine Gemeinde zu sein oder eine Gemeinde zu werden. Eine Gemeinde zu werden, wo es Leute gibt, die Jesus suchen und nicht willkommen sind. Es wäre schrecklich, wäre völlig unbiblisch, wäre völlig ungesund. Und dann eine vierte Gruppe, die letzte Gruppe, das ist die Gruppe der Kritiker. Die sind schriftgewandt, die werden sogar Schriftgelehrte genannt, schriftgewandt Pharisäer. Die werden auch Heuchler genannt. Und wo immer die auftauchen, da gab es Knatsch. Wo immer die auftauchen, da haben sie kritisiert. Wo immer die auftauchen, da haben sie gemurrt. Und sie hätten nicht murren müssen. Die waren, muss man sich mal vorstellen, die waren 130 Kilometer von Jerusalem nach Kapernaum gekommen, um sich aufzuregen über Jesus. Und es war eine segensreiche Zeit. Jesus lehrte und, wir lesen im Vers 17, die Kraft des Herrn war gegenwärtig, damit er heilte. Also die vierte Gruppe hätte die Gelegenheit gehabt, aber sie kamen nur, um zu murren und um zu klagen. In Vers 21 heißt es, ich lese nach der Hoffnung für alle, was bildet sich dieser Mensch eigentlich ein? Entrüsteten sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Jetzt greife ich mal vor, nehme einen Vers, den wir nächste Woche durchnehmen werden, Vers 30, da heißt es, und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zündern und Zöllnern? Ich erhielt diese Woche eine Sprachnachricht von einem Freund, der, ich glaube, zweimal im Monat predigt er in seiner Gemeinde und hat sich jetzt eine Auszeit genommen von 3 Monaten. Er sagt letzten Sonntag, da war so ein Unfrieden in der Gemeinde, so ein Murren, so ein Klagen. Es hat mich so fertig gemacht. Ich nehme mir jetzt erstmal 3 Monate eine Auszeit. Das ist die vierte Gruppe. Im ersten Teil des Kapitels geht es um Petrus, der Jesus begegnet. Ist was, was unsere Herzen erwärmt. Wir sind Jesus begegnet und er hat uns hineingenommen in seine Nachfolge und in seine Lehre, dass wir Menschen lernen sollen, Menschen zu fischen. Im zweiten Teil haben wir dann die 4 Personengruppen. 2, die sind einladend, der Hilflose, der bei Jesus Hilfe findet, und die 4, die voller Barmherzigkeit sind und voller Opferbereitschaft sind und anderen ihren Freund zu Jesus bringen. Und solche, die im Weg stehen. Und solche, die murren, wo eigentlich ja auch Grund zur Freude ist. Ich meine, die haben ja auch gesehen, dass da einer geheilt wurde. Hätten sich freuen können, dass ein Mitmensch Gutes erfahren hat. Aber das stößt ab, wie sie sich verhalten hat. Und wenn ich mir überlege, wie ist der Tag in Kapernaum für diese 4 Gruppen wohl zu Ende gegangen? Da möchte ich nicht bei den Menschen sein, die hinterher einfach nach Hause gegangen sind und haben gesagt, oh ja, war eine gute Schar da, hat auch ordentlich geschwätzt, der Mann. Ja, war ganz nett, war ein netter Zeitvertreib, Zeit gut investiert. Und das war alles. Und ich möchte natürlich auch nicht zu denen gehören, die kritisieren und die murren. Aber wenn man an den Petrus denkt, wenn man an den Gelähmten denkt, der voller Freude nach Hause ging. Wenn man an die vier Männer denkt, für die endete der Tag voller Freude, weil sie Jesus in wirklich in der Tiefe begegnet sind. Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir dir begegnen, dass wir dich lieben, dass wir dich bestaunen. Herr, dass wir dich auch immer wieder neu suchen und dabei nicht anderen im Wege stehen, sondern andere an die Hand nehmen und sie mitnehmen zu dir. Herr, wir möchten Menschen sein, die sich über dich freuen, die sich über deine Lehre freuen, die sich über dein Wirken freuen. Wir möchten Menschen sein, Herr, in deren Leben du wirken kannst, die du gebrauchen kannst. Herr, und wenn wir morgen wieder in einen neuen Arbeitstag gehen, dann möchten wir dich bitten, dass du uns zu solchen Menschen machst, Herr, die einfach in deiner Gegenwart leben, die von dir Kraft und Freude und Frieden bekommen, Frieden, der ansteckt, Herr. Wir möchten Menschenfischer sein. Hilf uns, unseren Mund aufzumachen und fülle du ihn mit deinen Worten. Amen.